kurz erklären, wer ich eigentlich bin, weil das doch vielleicht nicht alle wissen. Also ich bin Marco Frenschkowski, ich bin Professor für Neues Testament und antike Religionsgeschichte an der Universität Leipzig und stamme aber auch hier aus dem Rhein-Main-Gebiet und war hier früher in der christlichen Arbeit, Jugendarbeit, aber auch später dann in vieler Form engagiert, sodass bei Leuten im Rhein-Main-Gebiet das eigentlich gar nicht so selten ist, dass die mir dann schon irgendwie mal über den Weg gelaufen sind. Und so könnte das hier also auch sein. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, hier bei euch zu sprechen. Tatsächlich ist das, was jetzt folgt, ein kleinerer Beitrag aus einer Reihe, die ich gerade vorbereite. Ich habe ja auch ein paar Flyer dabei. Ich habe dummerweise nicht so viele, weil die in meinem Büro in Leipzig liegen und ich da nicht dran gedacht habe, dass das hier vielleicht auch interessieren könnte. Eine akademische Vortragsreihe, aber digital. Und ich bin der Hoffnung, vielleicht würde euch das auch ein bisschen interessieren. Also ich lege da so ein paar Flyer hin. Ihr könnt euch das angucken. Das findet man ab Anfang April auf dem YouTube-Kanal der Theologischen Fakultät Leipzig. Da gibt es ohnehin schon ganz viel. Da kann man einfach eingeben bei YouTube Frenschkowski oder sowas. Ja, und dann findet man ohnehin schon alles Mögliche von mir. Und dann, so Gott will, auch diese Reihe, auf die ich so ein kleines bisschen stolz bin, weil sie so ein bisschen der Versuch ist, zusammenfassend zu sagen, in 2 Jahren werde ich pensioniert, ist also noch nicht meine Abschiedsvorlesung, aber doch schon mal so zusammenfassend zu sagen, was ich meine, dass ich was Eigenes dazu zu sagen habe. Also so ein bisschen ein Best of Frenschkowski. Naja, also es heißt Ein Altar dem unbekannten Gott, eine Theologie, nicht die Theologie, nicht einmal meine Theologie, aber eine Theologie, wen es interessiert. Und aus dieser Reihe jetzt auch ein Vortrag hier gleich, der also ein bisschen damit was auch zu dieser Vortragsreihe gehört. Also ein Baustein. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal Ähnliches von mir früher gehört. Diese Vortragsreihe besteht, wie gesagt, aus all dem, was ich die letzten 30 Jahre gepredigt habe, wo ich meine, es könnte heute noch Menschen interessieren und vielleicht von Bedeutung sein. Also über das Glück ist das Thema, zu dem ich euch einlade, mit mir nachzudenken. Meine lieben Damen und Herren, Schwestern und Brüder, es gibt so ein paar große Worte, die unser Leben deuten. Schicksal, Zufall und eben auch Glück und Pech. Diese Worte existieren irgendwie am Rande unseres Glaubens. Sie sind nicht mit Gott identisch, ganz und gar nicht. Sie beschreiben aber doch etwas Reales. In gewisser Hinsicht konkurrieren sie auch einmal mit dem Gottesglauben. Ich möchte euch heute einladen, mit mir über speziell das Glück nachzudenken und dabei ganz verschiedene Facetten einzubeziehen. Im Alten Testament gibt es die wunderschöne Geschichte von König Salomo, dem Gott vor seiner feierlichen Thronbesteigung im Schlaf einen Wunsch freistellt. Mit dieser Geschichte fange ich an und werde dann auch später nochmal darauf zurückkommen. Salomo darf sich als neuer König von Israel wünschen, was er will. Eine etwas märchenhafte Situation, die unsere Fantasie ziemlich in Schwung bringt, nicht wahr? Wenn der liebe Gott dir sagt, wünsch dir etwas. Wir hören aus 1. Könige 3. Und Salomo verschwägerte sich mit dem Pharao, dem König von Ägypten, und nahm eine Tochter des Pharao zur Frau und brachte sie in die Stadt Davids, bis er sein Haus und das Herrenhaus und die Mauer um Jerusalem gebaut hatte. Aber das Volk opferte noch auf den Höhen, denn es war noch kein Haus gebaut dem Namen des Herrn bis auf diese Zeit. Salomo aber hatte den Herrn lieb und wandelte nach den Satzungen seines Vaters David, nur dass er auf den Höhen opferte und räucherte. Naja, niemand ist perfekt. Und der König ging hin nach Gibeon und dort zum Opfern, denn das war die bedeutendste Höhe. Und Salomo opferte dort 1000 Brandopfer auf dem Altar, also wie gesagt im Anlauf auf seine Thronbesteigung. Und der Herr erschien Salomo zu Gibeon im Traum des Nachts. Und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Salomo sprach, du hast an meinem Vater David, deinem Knecht, große Barmherzigkeit getan. Wie er denn vor dir gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen vor dir. Und hast ihm auch die große Barmherzigkeit erwiesen und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Sohn sitzen soll, wie es denn jetzt ist. Nun, Herr, mein Gott, du hast deinen Knecht zum König gemacht an meines Vaters Davids Statt. Ich aber bin noch jung, weiß weder aus noch ein. Und dein Knecht steht mitten in deinem Volk, das du erwählt hast, einem Volk so groß, dass es wegen seiner Menge niemand zählen noch berechnen kann. So wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, damit er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Denn wer vermag dies dein mächtiges Volk zu richten? Das gefiel dem Herrn gut, dass Salomo darum bat. Und Gott sprach zu ihm, weil du darum bittest und bittest weder um langes Leben, noch um Reichtum, noch um deiner Feinde Tod, was mächtige Leute sonst so im Sinn haben, sondern um Verstand zu hören und Recht zu richten, so siehe, ich tue nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so dass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Und dazu gebe ich dir, worum du nicht gebeten hast, nämlich Reichtum und Ehre, so dass deinesgleichen keiner unter den Königen ist zu deinen Zeiten. Und wenn du in meinen Wegen wandeln wirst, dass du hältst meine Satzungen und Gebote, wie dein Vater David gewandelt ist, so werde ich dir ein langes Leben geben. Und Salomo erwachte, siehe, da war es ein Traum. Und er kam nach Jerusalem und trat vor die Lade des Bundes des Herrn und opferte Brandopfer und Dankopfer und machte ein großes Festmahl für alle seine Großen. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Heute möchte ich also gerne zu Ihnen, zu euch, zum Thema Glück sprechen. Mit dem Glücklichsein ist das so eine Sache. Glück und Glas, wie leicht bricht das, sagt der Volksmund. Wir suchen es, das Glück. Manchmal finden wir es. Manchmal haben wir den Eindruck, es steht nur um eine Häuserecke. Es versteckt sich ganz nebenan. Manchmal verlieren wir es. Manchmal merken wir, dass wir es hatten, wenn wir es verloren haben. Manchmal suchen wir es ein Leben lang. Manchmal finden wir es völlig überraschend vor unserer Haustür. Manchmal müssen wir darum ringen. Und manchmal lohnt es sich, darum zu ringen, dafür auch ein Opfer zu bringen. Das alles sind Erfahrungen, die Sie alle auch kennen, denke ich. Ich kenne sie jedenfalls alle. Die Suche nach Glück ist uns offenbar irgendwie im Herzen eingepflanzt. Die amerikanische Verfassung beschreibt die Grundrechte des Menschen bekanntlich mit den Worten Life, Liberty and the Pursuit of Happiness. Leben, Freiheit und das Bemühen um Glück. Natürlich wissen wir, dass Glück kein höchster Lebenswert sein kann. Wer sein eigenes persönliches Glück zum höchsten Wert macht, wird zu einem egoistischen Egomanen. Es bedarf auch keiner besonderen Lebenserfahrung, um zu wissen, dass das Glück allein nicht glücklich macht, um es ein bisschen paradox zu sagen. Es ist labil, zerbrechlich, flüchtig und offenbar nicht ein befriedigendes Ziel für das gesamte Leben, wenn es nicht im Dienst für etwas Größeres steht. Und? Happiness is always just around the corner, sagt jemand in einem Roman von Charles Williams, den ihr vielleicht kennt. Dieses Gefühl des sich Entziehenden gehört zum Leben dazu. Oder verhält sich das für die Christen anders? Als ich meine Predigt gestern Mittag geschrieben hatte, habe ich nachmittags ein bisschen Fernsehen geguckt. Und da kam gerade eine Doku über die Finnen, also Finnland. Ja? Und denen sagt man ja nach, sie wären das glücklichste Volk in Europa, angeblich. Und da wurde also gefragt, woran das liegt. Naja, und da hieß es, dass so ein bisschen so die Weisheiten des Alltags, also wir sind zufrieden mit den kleinen Dingen und wir sind überhaupt nicht elitär, unsere Gesellschaft ist völlig egalitär, ja, da gibt es nichts Hierarchisches und natürlich haben wir die Sauna. Naja, ich habe da so meine Zweifel, ob das, aber immerhin, für die Finnen ist das ihr Glück. Nun gut. Daher gehört das Glück zur Kontingenz des Lebens. Kontingenz, das ist so ein Professorenwort. Kontingenz ist alles, was so ist, wie es ist, aber auch anders sein könnte. Ja? Also etwas, was nicht... Ja, das ist Kontingenz. Gut. Ein Satz, dem die antike Philosophie freilich widersprochen hat. Eine religiöse Deutung des Glücks ist schwierig. Es gibt ein merkwürdiges und denkwürdiges Zitat von dem Schriftsteller George Bernard Shaw. Happiness and beauty are always byproducts. 1903 schreibt er das, schon lange her. Glück und Schönheit sind immer nur Nebenprodukte. Ich finde das eine interessante Beobachtung. In Sachen Schönheit heißt das ja, dass eine Frau oder ein Mann, die ihr Äußeres furchtbar ernst nehmen und alle Gedanken und Mühe darauf verwenden, etwas Verkrampftes und Eitles bekommen und dann auch gar nicht mehr tatsächlich schön sind. Aber wer seine Prioritäten neu ausgerichtet hat, bei dem können sich Ausstrahlung, Schönheit und eben auch Glück sozusagen nebenbei einstellen. Auch dazu dürfen sich leicht Erfahrungswerte bei uns finden. Schönheit wie Glück stellen sich nur dann ein, wenn sie nicht die primären Lebensziele sind. Das scheint mir sehr interessant. Ich habe mich nun gefragt, wie dieses Thema Glück in der Bibel vorkommt. Dazu bin ich auf die Suche gegangen. Es wird also heute nicht nur ein einzelner Text im Mittelpunkt stehen, sondern ein Thema, das Thema Glück, glücklich sein. Als Christenmenschen wollen wir natürlich wissen, wie dieses Thema in unserem lieben Neuen Testament vorkommt. Da erleben wir dann erst einmal einen Schock. Es gibt im Griechischen, vor allem in der Philosophie, eine Leitvokabel Glück, griechisch Eudaimonia. Eudaimonia, das ist das Glück. Darüber haben Philosophen gerne und viel nachgedacht. Glück als ein, ja das zentrale Thema des menschlichen Lebens. Man wusste, dass Reichtum nicht glücklich macht. Und Glück wesentlich von innerer Integrität, also den Tugenden abhängt, wie man sagte. Und hat vor allem energisch eine Unabhängigkeit des Glücks vom äußeren Wohlbefinden, von Reichtum und Gesundheit behauptet. Ob das immer überzeugt hat? Wahrscheinlich nicht so recht. Oder, wie es mal jemand gesagt hat, natürlich macht Geld glücklich. Aber es zeigt eben auch, dass Glück nicht alles ist, dass es fragil und fragwürdig ist und natürlich vor allem extrem vergänglich. Aber im Neuen Testament, da kommt das Wort gar nicht vor. Ein zentrales Schlagwort der Philosophie, der Bildungselite, hat im Neuen Testament gar keinen Platz. Als ob es dort keine Rolle spielt. Als ob es irgendwie die falsche Frage ist. Als ob die Suche nach dem Glück etwas Unreifes, etwas Pubertäres, etwas Unerwachsenes hat. Etwas für Teenager, nicht für erwachsene Menschen. Bedenkt man den narzisstisch-spielerischen, regressiven Charakter vieler Glücksbilder, kann das vielleicht nicht verwundern, dass es im frühen Christentum auf den ersten Blick gar keine Rolle spielt. Eudaimonismus, das ist das Glück um jeden Preis, das Glück als Lebensziel, das kann zur Legitimation fast jeder Verhaltensweise dienen oder altmodischer gesagt, jedes Lasters. Ein paar Sätze erzähle ich noch ein bisschen über antike Diskussionen zum Thema Glück, weil wir daran so ein bisschen was auch von uns wiederfinden und dann komme ich zu einem großen Aber, was, wie ich meine, Jesus dazu sagt. Glück ist in der Antike, seit der Sophistik, ein wichtiges Thema und hat sich für Christen insofern auch gestellt, sobald diese begannen, sich stärker für die Philosophie zu interessieren. Dazu ein paar kleine Worte. Ihr habt einen Professor eingeladen, da müsst ihr mit sowas rechnen, dass auch mal so ein bisschen was Antikes oder so ein bisschen was Belehrendes kommt. Ja, in der Denktradition des Aristoteles ist das Glück, die Eudaimonia, das höchste und letzte Ziel menschlicher Existenz. Wird dabei jedoch gegenüber jedem hedonistischen Schwerpunkt unterschieden. Glück ist also nicht Lust, das wäre Hedonismus, nicht Vergnügen, sondern eine tiefe Zufriedenheit, ein Wissen am richtigen Ort im Leben zu sein. Das Glück kann für Aristoteles ausschließlich durch das eigene Tun, die eigene Leistung des Menschen erreicht werden und ist niemals primär durch äußere Umstände bestimmt. Gerade die dem Menschen eigentümlichen, ihn vom Tier unterscheidenden Tätigkeiten können ihn glücklich machen, was konkret die Ausübung der spekulativen, der kontemplativen Weisheit als höchster Form der Vernunft meint. Anders gesagt, Aristoteles ist der Meinung, die Philosophie macht den Menschen glücklich. Naja, ich hatte schon meine Zweifel mit der Sauna, ob die den Menschen glücklich macht. Bei der Philosophie habe ich auch so ein bisschen meine Zweifel. Es stellt sich die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Glück und Ethik. Macht gutes Handeln glücklich? Für die Stoa, eine andere große philosophische Richtung, Da ist die Frage nach der tätigen Verwirklichung des Glücks, also ganz anders als in einem modernen Sinn, die Suche nach Glück oder so, das eigentliche Ziel der Philosophie. Also wie muss der Mensch handeln, aktiv handeln, damit er glücklich sein könnte? Das ist etwas, was antike Philosophen ganz viel diskutieren, so Leute wie Seneca oder Epiktet oder so. Um so ein paar große Namen zu nennen, die in das unmittelbare Umfeld der frühen Christinnen und Christen gehören. In anderen Kontexten kann dann auch damals schon das Glück schicksalshafte Züge gewinnen. Zum Beispiel im antiken Glauben an die Astrologie. Gibt es auch heute noch als mächtig geistig-weltanschaulicher Player im kulturellen Spektrum der Kaiserzeit. Gibt aber auch andere Auffassungen. Für Platon zum Beispiel ist das Ziel menschlichen Lebens nicht das Glück, sondern die Angleichung, das sich annähern an Gott. Das konnten Christen dann schon eher annehmen. Und so christliche Denker, wie zum Beispiel Clemens von Alexandrien, um auch nochmal so einen Namen zu nennen, der ist dem dann gefolgt und hat gesagt, ja, das können wir Christen nachsprechen. In der altkirchlichen Rezeption von solchen philosophischen Gedanken und Nachdenken, da wird das Stichwort Eudaimonia Glück aber doch nur ganz allmählich aufgenommen. Tatsächlich ist der Erste, der ausführlich darüber schreibt, Justin. Das gibt es alles auch digital oder als Taschenbuch, wenn ihr sowas mal lesen wollt. Und das ist lange nach der im engeren Sinn neutestamentlichen Zeit. Immerhin kennt das Neue Testament den Zuspruch der Seligkeit in Form der Seligpreisungen. Das ist das Wort im Neuen Testament, das am ehesten dem entspricht. Makarios, selig. Kennt ihr aus den Seligpreisungen der Bergpredigt. Ihr Inhalt ist jedoch das endzeitliche, das eschatologische Heil, kein immanentes Lebensziel. Auch wenn dieses dabei auch einen diesseitigen Anteil hat. Dabei nehmen diese Seligpreisungen, die Makarismen im religiösen Gesamtsystem Jesu, wenn wir so einen etwas unpassenden Begriff verwenden wollen, etwa jene Stelle ein, die in der Philosophie der Tugendlehre entspricht, von der sie sich aber inhaltlich unterscheidet durch ihre Ausrichtung auf das Reich Gottes, also auf die Eschatologie. Diese Grenzen verwischen sich, wenn sich das Gespräch mit der Philosophie später intensiviert. Also da fragt man, ob in den Seligpreisungen auch so etwas Philosophisches steckt, wenn da zum Beispiel Matthäus 5,8, selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Das wird dann zum Beispiel zu so einem Text, wo man sagt, das ist doch das Gleiche, was auch Platon sagt. Das hat dann Christen doch irgendwie interessiert. Und später haben dann Theologen das Glück, die Eudaimonia und die Makariotes, also das, was die Seligpreisungen zusprechen, identifiziert. Ja, ausführlich dann zum Beispiel Augustinus, der schon ein Frühwerk schreibt, De Vita Beata, vom glückseligen Leben. Und er sagt, glücklich ist der, der Gott hat. Deum qui habet beatus est. Wer Gott hat, der ist glücklich. Ist das vielleicht doch auch ein kleines bisschen pauschal gesagt? Naja, soweit die Philosophie. Die kommt ja sonst im Neuen Testament eher selten vor. Einmal sehr kritisch im Kolosserbrief, dann einmal in der Areopagrede des Paulus, wo sich die Apostelgeschichte mit antiker Bildungskultur auseinandergesetzt. Da werden dann zwei große Philosophenschulen genannt, die Stoiker und die Epikureer. Gerade nicht die, an die wir denken würden, nämlich die Schule Platons, sogenannte Akademie. Aber vom Glück ist freilich auch hier nicht die Rede. Nun sagt das Fehlen des Wortes nicht, dass die Sache bei den frühen Christenmenschen nicht vorkommt. In der Tat. Dazu werden wir gleich einiges sagen können. Aber wir treten nochmal einen Schritt zurück und gucken nochmal kurz auf das Alte Testament und auf ein paar kleine Passagen schauen. Fangen wir mal an mit einem Abschnitt aus dem Buch Deuteronomium. Moses verabschiedet sich vom Volk und interpretiert die Tora, das Gesetz für sie. Und da werden wir gleich sehen, da kommt das Glück auch in einem bestimmten Sinn vor. Also, da heißt es, und der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden und das Herz deiner Nachkommen, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, auf dass du am Leben bleibst. Aber alle diese Flüche wird der Herr, dein Gott, auf deine Feinde legen und auf die, die dich hassen und verfolgen. Du aber wirst umkehren und der Stimme des Herrn gehorchen, dass du tust alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete. Und der Herr, dein Gott, wird dir Glück geben. zu allen Werken deiner Hände, zu der Frucht deines Leibes, zu den Jungtieren deines Viehs, zum Ertrag deines Ackers, dass dir es zugute komme. Denn der Herr wird sich wieder über dich freuen, dir zugute, wie er sich über deine Väter gefreut hat, weil du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchst und hältst seine Gebote und Rechte, die geschrieben stehen im Buch dieses Gesetzes. Das ist Deuteronomium, 5. Buch Mose, Originalton. Glück, das ist hier ganz greifbar. Gutes Essen und Trinken, gesunde Kinder, gute Ernte, jede Menge Tiere im Stall. Moderne würden wir sagen, Arbeit und Erfolg. Eine gute Familie, die trägt und stützt. Life-Work-Balance, das ist nicht zu verachten. Und die Bibel verachtet es auch nicht. Aber wir wissen, dass das alles, wenn es tatsächlich der Mittelpunkt unseres Lebens ist, irgendwie auch schal und oberflächlich werden kann. Irgendwie ist es noch nicht das Eigentliche. Und auch in der Bibel ist das Nachdenken zum Thema weitergegangen. In der Weisheit, in den Sprüchen Salomos heißt es, Sprüche 16, wer auf das Wort merkt, der findet Glück, wohl dem, der sich auf den Herrn verlässt. Glück braucht hier ein Fundament, eine tragende Basis. Die Tora, Gottes Wort, ist für den Weisen der alttestamentlichen Zeit diese Basis. Aber diese Zuversicht, dass Gottvertrauen und Gehorsam Glück garantieren, ist bald in die Krise geraten, schon in der Zeit des Alten Testamentes. Das Vertrauen darauf, dass es den Guten gut geht und den Bösen die gerechte Strafe trifft, es wird bald erschüttert. Das Alte Testament dokumentiert das an vielen Stellen. Im Buch Hiob ist zum Beispiel die Rede vom Gottlosen. Denn seine Zuversicht vergeht und seine Hoffnung ist wie ein Spinnweb. Er verlässt sich auf sein Haus, aber es hält nicht stand. Er hält sich daran, aber es bleibt nicht stehen. Er steht vor saftem Sonnenschein und seine Reiser wachsen hinaus über seinen Garten. Über Steinhaufen verschlingen sich seine Wurzeln und halten sich zwischen Steinen fest. Wenn man ihn aber vertilgt von seiner Stätte, so wird sie ihn verleugnen, als kennte sie ihn nicht. Siehe, das ist das Glück seines Lebens und aus dem Staub werden andere wachsen. Was ist denn das für ein skeptischer Satz? Was steckt da für eine Lebenserfahrung dahinter, hinter so einem skeptischen Satz über das Glück? Solche Sätze behalten ihre Bedeutung, aber bald treten andere neben sie, in denen das Lebensglück auch des Frommen noch viel skeptischer gesehen wird. Und ist das Buch Hiob das schwierigste Buch in der ganzen Bibel? Und das kann man nicht auf eine These oder so zusammenfassen. Aber man kann fragen, welche Lebenserfahrung darin steckt. Das ist nicht so schwierig. Und in anderen Texten dann, in den Klagepsalmen oder im Prediger, dem sogenannten Buch Kohelet, da kommen diese Erfahrungen auch drastisch. Solche Texte aus dem Alten Testament sind deshalb so etwas bedrohlich, weil sich die Grenzen für uns zusehends verschieben. Früher waren die Gottlosen die Bösen, meist eindeutig die anderen. Aber irgendwann entdeckt der Mensch, dass das so eindeutig nicht ist. Die Grenzen zwischen den Guten und den Bösen sind nicht so scharf gestochen. Oft wissen wir selbst nicht so ganz genau, auf welcher Seite wir stehen. Welchen Sinn hat dann die Zusage, dass Gott das Leben der Guten segnet? Sind das vielleicht gerade die anderen, die Guten? In der Zeit des Alten Bundes bleibt freilich immer eine Gewissheit bestehen, dass Gott dem Bösen ein Ende setzen wird, dass es mit dem Erfolg und scheinbaren Glück des Bösen nicht so weit her ist. Ein böses Maul wird kein Glück haben auf Erden, ein frecher, böser Mensch wird verjagt und gestürzt werden. Denn ich weiß, dass der Herr des Elenden Sache führt und den Armen Recht schaffen wird. So steht es im Psalm 140. Hier sind die Bösen, die Menschen, die nur auf Kosten anderer leben. Nun, das ist Altes Testament vor Jesus. Bei den Römern, in der Zeit Jesu, ist das Glück eher ein Thema der Dichtung als der Religion. Unverhofft wird dir dereinst die glückliche Stunde, schreibt der Dichter Horaz. Glück ist hier das Unverfügbare, das kommt, wann es will. Die Römer liebten Glücks- und vor allem Würfelspiele, vielleicht mehr als die bekannten kompetitiven Spiele, also die Wettkämpfe. Was sagt das über ihr Leben mit dem Glück? Auch in unserer Welt ist Glück ja ein Sehnsuchtsbegriff. Daher die vielen Lottospiele. Aber es steckt auch eine Schadenfreude darin, wenn die Medien davon erzählen, wie labil eben auch das Glück der Reichen und Schönen ist? Wie wurde das Trügerische des Glücks verarbeitet? Das begegnet den Christen ja nicht weniger als anderen Menschen. Das Glück hat oft etwas Überraschendes, aber das Unglück, die Katastrophe haben es nicht weniger. Davon redet das Neue Testament öfter, aber das ist heute nicht so sehr mein Thema. In der lateinischen Antike gibt es die Sage von dem Bauern, der nie anderes als sein eigenes Stück Land gesehen hat. Bei Valerius Maximus steht das, von dem ihr noch nicht gehört haben müsst. Und dieser Bauer, das sei der glücklichste Mensch, heißt es. Glück ist in solchen Anekdoten vor allem Beschränkung, Bescheidenheit. Christlich hätte man gesagt Demut, ein etwas aus der Mode gekommenes Wort, das wir irgendwie kaum noch verstehen. Gegen plötzliches finanzielles Glück war man in der Antike eher skeptisch. Auch dazu gibt es Geschichten, etwa vom Ring des Polykrates, reicher, mächtiger König, den dieser ins Meer wirft, um den Göttern für sein großes Glück, seinen Reichtum, ein Opfer zu bringen. Aber im Magen eines Fisches kehrt der geopferte Ring wieder zu ihm zurück. Beim Essen findet er den Ring, den er ins Wasser geworfen hat. Und da weiß er, dass das Glück ihn verlassen hat. So viel Glück kann kein Mensch haben. Und in der Tat, die Götter haben sich gegen ihn gewandt. Nur wo sich Glück und Unglück die Waage halten, kann der Mensch im Einklang mit den Göttern leben. So dachten das jedenfalls die Griechen. Ja, solche Erfahrungen kennen wir. In meiner Jugend, da gab es zwei große Sänger, Simon und Garfunkel. Die schrieben 1966 den Song Richard Cory. Das ist mir als Erinnerung gekommen, als ich hierüber nachgedacht habe. Von dem reichen, jungen Firmenbesitzer. Elegant, schön, jeden Tag in der Zeitung. Das Lied singt von einem Industriearbeiter in seiner Firma. Mit Neid liest er in der Zeitung immer wieder von Glamour und Glanz des reichen Mannes, für den er als ganz unbekannter Arbeiter arbeiten muss. Das ist nach einem in England sehr bekannten älteren Gedicht. Das müsste doch Glück sein, so viele Freunde, so viel Geld zu haben, so viel Eleganz. Aber eines Tages geht Richard Cory und schießt sich eine Kugel in den Kopf. Der Sänger aber begreift, dass die Dinge nicht sind, was sie scheinen. Die Älteren von uns kennen vielleicht den ehemals sehr berühmten Song in dem Album Sounds of Silence. Die Dinge sind nicht immer das, was sie scheinen. Mancher Mann, manche Frau, die allgemein beneidet werden, sind viel jämmerlicher dran, als es irgendjemand ahnt, werden zwar respektiert und gewundert, aber haben nichts von dem, was das Leben eigentlich lebenswert macht. Das kann zum Beispiel sein, weil sie gefangen sind in einem Netz sozialer Konventionen. Wer ist da nun der Reiche und der Arme? Nun, das ist heute nur ein Nebengedanke. Solche Skepsis dem Glück gegenüber kennen wir auch. Sigmund Freud, der hat das mal sehr drastisch gesagt, man möchte sagen, die Absicht, dass der Mensch glücklich sei, ist dem Plan der Schöpfung nicht enthalten. Das ist ein ziemlich heftiger Satz, der war natürlich kein Christ, ja, aber ein heftiger Satz. Sigmund Freud in Das Unbehagen in der Kultur, kennt ihr vielleicht. Das ist auch der Antike nicht fremd. Der Blick ist bei alledem auf das Glück in diesem Leben gerichtet. Im Neuen Testament, was ist da nun die Perspektive, was ist da der Blick? Das Thema Glück ist hier selten, das Wort kommt gar nicht vor, das habe ich schon gesagt. Aber Jesus selbst hat über dieses Thema doch gesprochen, wenn auch indirekt. Ein Wort vor allem ist mir in den Sinn gekommen, das mir zentral zu sein scheint und dem wir uns ein bisschen zuwenden. Sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. So wird euch solches alles, was ihr braucht und wollt, wonach ihr euch sehnt, wird euch solches alles dazu geschenkt werden. Aus der Bergpredigt nach Matthäus. Darüber wird man nachdenken müssen. Dieses alles andere ist ja das, was der Mensch zu seinem Leben braucht. Und dazu gehört auch das Glück. Es ist ein Appell an die Prioritäten. Glücklich der Mensch, dessen Prioritäten auf Gott gerichtet sind. Das führt uns zurück zu der wunderbaren Geschichte aus dem Alten Testament, die ich zu Beginn gelesen habe. Der Mann, dem Gott einen freien Wunsch erfüllt. Bitte, was ich dir geben soll. Nun, was wünscht er sich? Er wünscht sich Weisheit, um ein guter König und ein gerechter Richter zu sein, der seinen Job mit Umsicht und Verstand ausfüllen kann und der nie vergisst, was gut und böse ist. Und Gott schenkt ihm, was er sich gewünscht hat. Und das, worum er nicht gebeten hat, Reichtum und Macht, das bekommt er noch dazu. Sie werden mir zustimmen, dass das eine unglaublich tolle Geschichte ist. Diese alte Geschichte illustriert perfekt Jesu Wort. Und wir? Ist sie auf uns übertragbar? Ich denke, es geht hier um die Prioritäten im Leben. Glücklich der Mensch, dessen Prioritäten stimmen. Es gibt noch ein anderes Jesuswort, das zu den sogenannten Agrapha gehört, also zu den Jesusworten, die außerhalb der Evangelien überliefert sind. Davon gibt es nicht viele, aber ein paar gibt es doch. Eines davon bei dem vorhin zitierten Clemens Alexandrinus, der überliefert im 2. Jahrhundert, Jesus hätte mal gesagt, bittet um das Große, so bekommt ihr das Kleine dazu. Das ist vielleicht eine Variation des gleichen Wortes. Ja, manche Menschen sind so stolz, wenn sie dem Pfarrer zum Beispiel bei einer Beerdigung in der Trauer vorher im Gespräch erzählen, die Arbeit war alles für ihn. Oder wie das eher bei älteren Damen erzählt wird, die Familie war ihr Höchstes. Mir hat das immer so ein bisschen einen Stich ins Herz gegeben. Ich glaube, ich habe das hier vielleicht schon mal erzählt. Genau das sind ja Prioritäten, die wir nur für uns selbst haben. Nun sind das wertvolle Werte, für die wir tief dankbar sind, wenn wir sie haben. Eine gute Familie, eine Arbeit, die uns Freude macht, ausfüllt und ernährt. Das sind wertvolle Dinge. Aber es ist doch völlig klar, wer sie auf Platz 1 stellt, wird die Wahrheit des Jesuswortes nicht erfahren. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. So wird euch alles andere, was ihr braucht zum Leben, Arbeit, Freunde, Familie, Lebensglück, von selbst zufallen. Das ist Jesu wichtigstes Wort zur Sache. Sicher, wir denken auch an ein paar kleine Weisheiten, die bei uns zur Lebenserfahrung gehören. Ein paar ganz kleine will ich noch erwähnen, so 5 Minuten könnt ihr mir noch zuhören, glaube ich. Ja, das haltet ihr noch durch. Ja, gut. Ehe wir dann ganz am Schluss noch mal kurz auf das Jesuswort zurückkommen. Zu den merkwürdigen, auf der Hand liegenden Beobachtungen zum Thema Glücklichsein gehört, dass man es eigentlich gar nicht suchen kann, oder doch? Jedenfalls bringt es meistens nichts, ihm hinterherzulaufen. Es entzieht sich auf eine manchmal ziemlich perfide und hinterhältige Art. Wir haben alle unsere Lebenserfahrungen. Ein paar davon sind verallgemeinerbar und gelten auch für andere Menschen, ein paar vielleicht nicht. Viele haben entdeckt, auch das eine wichtige Einsicht, dass das Glück nicht an dem hängt, was uns passiert, sondern an dem, was wir tun, wie wir uns entscheiden. Das widerspricht freilich den Versprechungen der Lottogesellschaften und der sonstigen Glücksspiele. Aber es ist ja wohl so, dass wer in erster Linie auf solches Glück setzt, das von außen kommt, das uns passiert, dass derjenige sein Glück nicht findet. Man kann sein Leben lang auf das große Glück warten oder dass endlich etwas Spannendes passiert oder dass einem der Traummann oder die Traumfrau über den Weg läuft. Erfahrungsgemäß passiert das nicht. So scheint das Glück nicht zu funktionieren. Einfach mit Warten lässt es sich nicht herbeizwingen. Oft geht es uns besser, wenn wir etwas tun, als wenn wir nur warten. Das ist so in großen Lebenskrisen wie Trennung und Trauer. Das gilt auch in Arbeitslosigkeit oder anderen schwierigen Zeiten. Es geht uns besser, wenn wir selber etwas tun, als wenn wir nur warten. Wenn wir nur Objekt des Lebens sind, geht es nicht bergauf. Freiheit und Glück heißt immer auch, wieder zum Subjekt des eigenen Lebens zu werden, Entscheidungen selbst zu treffen, Initiativen zu ergreifen. Warten macht selten glücklich, kleine Schritte, kleines Tätigwerden ist meistens besser. Das ist so eine auf den ersten Blick ziemlich schlichte, banale Wahrheit, die die meisten Menschen irgendwann im Leben auch von selbst entdecken. Der Unglückliche ist interessant, der Glückliche interessiert, gibt es ein Zitat. Der Unglückliche dreht sich um sich selbst, der Glückliche um andere Menschen, um die 1000 Möglichkeiten des Lebens. Das gehört auch zu den flankierenden Beobachtungen zur Sache. Die helfen uns noch nicht, das Jesuswort mit seiner größeren Tiefe zu verstehen, aber diese kleinen Weisheiten sind auch nicht zu verachten. Viele Mächte erheben den Anspruch, unser Leben zu beherrschen. Glück, Schicksal und Zufall. Für Christen sind diese Mächte nur Schein, nur Maske, nur Oberfläche. Gott ist weder das Schicksal, noch das Glück, noch der Zufall. In jedem Gottesdienst vertrauen wir uns neu Gott an, nicht dem Schicksal, nicht dem Zufall und auch nicht dem Glück. Wir nehmen es, wie es kommt, aber unsere Priorität ist es nicht. Das verzweifelte Suchen, Jagen nach dem Glück ist uns erspart, wie es gerade auch bei Menschen um die Lebensmitte nicht so selten ist. Oh ja, wir kennen das Glück, das kleine Glück jeden Tages, gelegentlich auch ein großes Glück. Aber es ist nie unser erstes. Es ist ein Nebenprodukt, wie Shaw zu Beginn sagte. Happiness and beauty are always byproducts. Darum ist Glück ja auch kein eigentlich religiöser Begriff. Wenn er es wird, transformiert sich Religion in spirituelle Wellness. Ich gestehe, dass ich das mit äußerster Skepsis betrachte, im Grunde mit etwas Verachtung. Das Reich Gottes ist so viel mehr als Glück. Immerhin, last not least, noch ein Satz zum Thema Glück, der mir sehr gut gefällt. Wenn Gott ein Fenster schließt, öffnet er eine Tür. Sie halten das für banal? Ich nicht. Das soll ja wohl heißen, wer nur auf eine gute Sache starrt, auf ein Glück hofft und das geschieht nicht, der oder die soll nicht übersehen, was sich anstelle dessen ergibt. Im Leben schließen sich viele Fenster für uns, viele Ausblicke, viele Hoffnungen, Jobs, Beziehungen. Aber wie, wenn es tatsächlich stimmt, dass sich dafür auch Türen öffnen, Türen, durch die wir hindurchgehen können, die wir vorher nie gesehen haben? Wie, wenn das sogar noch im Tod und im Sterben gelten sollte? Die Sache mit dem Glück hinterlässt ein ambivalentes Bild. Die Jagd nach dem Glück ist unsere Sache nicht. Die Sehnsucht des ungelebten Lebens, der sozialen Neid. Wir freuen uns, wir sind dankbar, wenn es sich einstellt, das kleine Glück. Und gelegentlich im Leben auch ein großes Glück. Wir freuen uns, wir sind dankbar. Aber wir wissen um seinen Platz, weit, weit unter dem, wovon Jesus spricht. Sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Und alles andere bekommt ihr noch dazu. Es wird euch dazu geschenkt. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft und alle klugen Gedanken, höher als Glück und Schicksal, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.